Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 28. Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundeswahlgesetzes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Und sobald alle ihre Plätze eingenommen haben, können wir auch beginnen. Kollegin Künast, Sie müssen den Weg frei machen, damit ich die Aussprache eröffnen kann. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Ansgar Hebeling für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war eine kluge Entscheidung der Mütter und Väter des Grundgesetzes, in unserer Verfassung nur die Wahlrechtsgrundsätze niederzulegen, nicht aber die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Wahlsystem. Es war der Deutsche Bundestag, der sich 1953 für das System der personalisierten Verhältniswahl entschieden hat. Und auch wenn wir heute über die 26. Änderung des Bundeswahlgesetzes debattieren, wollen wir an diesem System festhalten. Die Wahlrechtsreform, die wir ab heute im Parlament beraten, ist deshalb eine Reform im bestehenden System. Der Dualismus aus in Wahlkreisen errungenen und durch Listenwahl erzielten Mandaten hat sich bewährt. Das sichert die Vielfalt unseres Parlaments und sorgt dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger sich gut vertreten fühlen können. Weil wir drei sich wechselseitig ergänzende Maßnahmen zum Ansatz bringen, kann trotz moderater Eingriffe in das System der personalisierten Verhältniswahl insgesamt eine merkliche Wirkung erzielt werden. Weil wir aber alle drei verfassungsrechtlich zulässigen Stellschrauben nutzen, müssen wir sie nicht so fest anziehen, dass sie am Ende abzubrechen drohen. Wir verhindern das Entstehen von Überhangmandaten, indem wir die Anzahl der Wahlkreise moderat von derzeit 299 auf 280 reduzieren wollen. Dabei bleiben die Abgeordneten für die Bürgerinnen und Bürger auch regional erfahrbar. Das stärkt das Vertrauen in unsere parlamentarische Demokratie. Gerade deswegen kam für uns die von der Opposition vorgeschlagene radikale Reduzierung von 49 Wahlkreisen auch nicht in Betracht. Dieser Reformschritt wird allerdings erst im Jahr 2025 wirksam. Sicherlich wäre es auch jetzt schon rechtlich und tatsächlich möglich gewesen. So haben wir aber die Möglichkeit, ohne Zeitdruck die Verringerung der Wahlkreise in einem transparenten Verfahren vorzunehmen. Der den Bundestag vergrößernde Ausgleichsbedarf wird auch dadurch reduziert, dass wir im Ergebnis zulassen, Überhangmandate einer Partei mit deren Listenmandaten in anderen Ländern faktisch zu verrechnen. Aber auch hier bleibt die föderale Struktur unseres Bundesparlaments im Grundsatz erhalten. Ein Leerlaufen ganzer Landeslisten einer Partei wird verhindert. Würde man aber die Mindestsitzkontingente im ersten Zuteilungsschritt ganz abschaffen, wäre die Repräsentanz von ganzen Regionen im Bundestag durch unterschiedliche politische Richtungen nicht mehr gewährleistet. Und schließlich tragen drei nicht ausgeglichene Überhangmandate mit dazu bei, dass der Bundestag nicht weiter anwächst. Deren Anzahl liegt deutlich unter dem verfassungsgerichtlich zulässigen Maß, und sie führen nicht zu einer signifikanten Verzerrung. Unser Wahlsystem kennt zudem bereits jetzt keine ganz strikte Zweitstimmenproportionalität. Diese ist bereits durch die Regelung zur 5-Prozent-Hürde und auch die Umrechnung der Stimmen in ganze Sitze nach dem Divisorverfahren durchbrochen. Die möglichen Proporzverschiebungen durch die drei ausgleichslosen Überhangmandate sind in ihrer Wirkung nicht weit von diesen entfernt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man mag dieser Reform den Vorwurf machen wollen, sie sei nicht der große Wurf. Ja, auch diese Reform muss sich erst beweisen. Das aber liegt in der Natur jeder Reform. Nach der nächsten Bundestagswahl werden wir sehen, wie groß der Wurf tatsächlich geworden ist. Vielen Dank.
Das Wort hat der Abgeordnete Albrecht Glaser für die AfD.
Danke sehr, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. 111 Abgeordnete, also fast jeder Fünfte, sitzt in diesem Haus auf einem Überhang- oder Ausgleichsmandat. Auch nach 24 Reformversuchen in 18 Legislaturperioden ist es noch immer nicht gelungen, das Element von Direktwahlen in das Leitprinzip der Verhältniswahl zu integrieren. Viele Wahlrechtsreformgespräche in dieser Legislaturperiode verliefen in Unverbindlichkeit. Letztlich kam es, wie von den 100 Staatsrechtlehrern befürchtet, das Hemd der Besitzstandswahrung war ihnen näher als der Rock des Gemeinwohls. Nun stehen wir ein Jahr vor der nächsten Wahl, ein Zeitpunkt, ab dem einigermaßen rechtlich gesichert kaum noch eine echte Reform möglich ist. Deshalb ist sie auch gar nicht versucht worden. Da kommt die Regierungsmehrheit mit einer Drucksache am Dienstag um die Ecke, um sie heute in 40 Minuten in erster Lesung zu beraten. Wie auf allen anderen politischen Feldern, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein zusammengenageltes Stückwerk von Reform kann überhaupt nicht die Rede sein. Die 299 Wahlkreise sollen auf 280 reduziert werden. Das wollen Sie auch nicht gleich machen, sondern irgendwann mal später, obwohl eine Reformkommission eingesetzt werden soll, die hoffentlich etwas zustande bringt, dann wird das überhaupt nicht wirksam. Angenommen nebenbei, die CSU erringt ein zusätzliches Überhangmandat gegenüber der 2017er Wahl, würde dieser Effekt schon allein durch dieses Ereignis konterkariert. Dann kommt die irritierende Regelung, bis zu 3 Überhangmandate pro Landesliste nicht auszugleichen. Das bedeutet, es entstehen in Zukunft wieder Überhangmandate, die der Partei, die sie erzielt, abweichend vom Verhältniswahlergebnis zusätzliche Mandate verschafft. Dieser Vorteil gilt natürlich nur für die großen Parteien, also nur die, die Überhangmandate erzielen können. Genau das war durch die Wahlrechtsreform 2013 aus verfassungsrechtlichen Gründen abgeschafft worden. Wieso also dieser Bocksprung rückwärts? Man darf vermuten, dass es sich um eine Lex CSU handelt. Denn 2017 hatte die CSU durch ihre 7 Überhangmandate 108 Ausgleichsmandate ausgelöst. Das war dann doch den Beteiligten jetzt zu viel, als dass man das belassen würde. Wenn man 3 davon nicht ausgleichsfähig macht, würde die CSU bei gleichem Wahlergebnis wie 2017 nur 62 Überhangmandate auslösen. Meine Damen und Herren, das ist ein tolles reformerisches Ergebnis für einen zukünftigen kleineren Bundestag. Schließlich sollen überhängende Direktmandate Listenmandate der gleichen Partei in anderen Ländern verdrängen. Die Rechenoperation hierzu wird kein Wähler in Deutschland je verstehen. Der im Juli hier behandelte Vorschlag der 3 kleinen Parteien war und ist keine Alternative, obwohl mit Macht beworben und medial als Großtat gepriesen. 50 Wahlkreise weniger und parallel eine Erhöhung der Sollzahl der Mandate wird zwar nicht wirkungslos bleiben, aber das Kernproblem der Überhang- und Ausgleichsmandate wird überhaupt nicht gelöst. Bleibt die echte Alternative der AfD. In keinem Bundesland dürfen Parteien mehr Direktmandate erlangen, als ihnen Listenmandate nach Zweitstimmen zustehen. Dieses Ergebnis dadurch herzustellen, dass nur die stimmstärksten Direktkandidaten zum Zuge kommen, ist demokratische Normalität, kann also schon gar nicht verfassungswidrig sein. Die überschaubare Zahl derer, die dann nicht zum Zuge kommen, wird nicht bestraft, sondern nur nicht belohnt. Bedenken Sie, Direktmandate mit lediglich relativer Mehrheit zu vergeben, ist unüblich. Im Kommunalraum ist noch niemand auf die Idee gekommen, Oberbürgermeister mit relativer Mehrheit zu wählen. Und bedenken Sie weiter, der durchschnittliche Listenmandatsträger hat deutlich mehr Stimmen im Rücken als der durchschnittlich direkt gewählte. Zwar hatte der Kollege Amthor an dieser Stelle das Gegenteil behauptet, dieses war jedoch erwiesenermaßen falsch. Wenn man also gewollt hätte, hätte man eine ordentliche Reform zur rechten Zeit hinbekommen. Man wollte jedoch nicht, und zwar alle anderen Parteien wollten nicht, mit Ausnahme der AfD. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Kollege Özdemir für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Torbogen des Franz-Hahn-Gymnasiums in Duisburg steht ein Spruch, da steht drauf: Eifriges Ringen führt zum Gelingen. Im Deutschen Bundestag habe ich dann gelernt, dass die einigen eifrig an der Sache arbeiten und dass die anderen sich ereifern. Ich möchte Ihnen drei Gründe nennen, warum wir die Änderungen im Wahlrecht, insbesondere zur Eindämmung, zur Vergrößerung des Deutschen Bundestages vorschlagen. Erstens die Schlagzeilen in der Presse, zweitens schon die Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht im Jahre 2012. Wer damals regiert hat und Opposition gewesen ist, da kommen wir gleich auch noch mal zu im Jahre 2012. Und drittens der blinde Aktionismus der Opposition mit dem Gesetzesentwurf. Der Reihe nach. Das Wahlvolk sieht eigentlich hier immer nur den fertig zusammengesetzten Bundestag, die Zahl der Mandate. Sie hören vom Blähbundestag. Sie sehen, die bauen, aber die passen hier irgendwie nicht mehr rein. Dabei wird teilweise verkannt, dass der Deutsche Bundestag ein Arbeitsparlament ist. Darüber hinaus finde ich es auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit auch respektlos, das Haus der Demokratie dieser Republik als Blähbundestag oder aufgebläht zu bezeichnen. Es geht mir manchmal auch so, dass ich auf den einen oder anderen Kolleginnen oder Kollegen hier im Hause verzichten könnte, beziehungsweise auf eine Fraktion verzichten könnte, aber Demokratie ist Demokratie und gewählt ist gewählt. Kommen wir zu den Zahlen, und Zahlen lügen an dieser Stelle nicht. Wenn man über die Vergrößerung des Deutschen Bundestages spricht oder das aktuelle Zahlenbeispiel nimmt, so vertritt ein Abgeordneter ungefähr 112.000 Einwohner, und selbst bei einer Vergrößerung auf 800 Mitglieder wären das 100.000 Einwohner. Vergleichen wir den Deutschen Bundestag doch einfach mal mit einem Auto. Die meisten wollen, dass ein Auto funktioniert, dass es fährt. Wie es in der Brennkammer aussieht, die zur Fortbewegung führt, will meistens keiner wissen. Das Wahlvolk tankt den Motor dieser Demokratie mit Stimmen voll und möchte am Ende des Tages, dass der Deutsche Bundestag diese Energie auch auf die Sitze bringt. Schauen wir doch mal an, wie das genau läuft in diesem Motor. Es gibt zwei Stufen der Verteilung. Die erste Stufe ist die Ländersitzkontingentverteilung der Länder mit einer festen Bevölkerungsverteilung. Und dann werden die Zweitstimmen auf die Landeslisten umverteilt. Das führt dann beispielsweise dazu, dass in Thüringen die CDU 8 Direktmandate gewinnt, obwohl ihr nach Zweitstimmen 5 Zuständen, 3 Überhangmandate. Und nehmen wir ein anderes Beispiel, Berlin. Die Grünen gewinnen hier ein Direktmandat, erhalten laut Zweitstimmen allerdings 3 Mandate. Diese Selbstvergrößerung ist im System schon angelegt, weil man von einem sogenannten Mindestsitzverfahren spricht. Das heißt, der Deutsche Bundestag vergrößert sich selber, um die größtmögliche Beteiligung des Erfolges, der Stimmen, jeder einzelnen Stimme auch abzubilden und gerecht abzubilden, vergrößert es sich schon selber. Auf der zweiten Stimme wird das dann umgemünzt auf das Verhältnis. Wir versuchen, das zu dämpfen, und Kollege Heveling hat es gerade vorgetragen, indem wir erst ab dem dritten Überhangmandat ausgleichen und indem wir ab dem 01.01.2024 die Regelung ins Werk setzen, dass wir nur noch auf 280 Direktwahlkreise heruntergehen. Das hat nicht jedem gepasst. Das ist allerdings jetzt die Einigung im Koalitionsausschuss. Darüber hinaus, ganz wichtig, setzen wir eine Reformkommission ein. Und uns als SPD, und daraus mache ich keinen Hehl, sind die wichtigen Punkte oder der wichtigste Punkt für mich, und da wird gleich meine Kollegin Breimeyer auch noch mal zur Stellung nehmen, die Parität und das Wahlalter ab 16. Das Bundesverfassungsgericht 2012, und hier ereifern Sie sich, liebe Opposition, hat damals schon gesagt, dass der Deutsche Bundestag bzw. der Gesetzgeber das Überhandnehmen von Überhangmandaten im Blick behalten muss. Warum die FDP 2012 nicht auf den Trichter gekommen ist, da was zu tun, und die Opposition bei den Grünen erst in dieser Wahlperiode ihr Herz für das Wahlrecht entdeckt, erklärt sich mir auch nicht unbedingt. Schließlich, der Gesetzesentwurf der Opposition ist an dieser Stelle hastig zusammengeklaubt und nicht sachdienlich. Da meine Redezeit sich dem Ende neigt, wir haben die Anhörung beschlossen, die zweite und dritte Lesung in diesem Hause, und der Beschluss über die Wahlrechtsreform, die niemand erwartet hat, steht unmittelbar bevor. Unser eifriges Ringen hier im Haus, jedenfalls das der Regierungskoalition, steht kurz vor dem Ende. Entweder können Sie dieses Ringen gemeinsam mit uns betreiben, oder so wie angekündigt, sehen wir uns alle gemeinsam in Karlsruhe wieder. In diesem Sinne, Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das Wort hat der Kollege Dr. Marco Buschmann für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Der Auftrag an diesen Gesetzentwurf, der war sehr klar, nämlich einen XXL-Bundestag für die nächste Bundestagswahl zu verhindern. Und ebenso klar ist auch, dass dieser Gesetzentwurf diesen Auftrag nicht erfüllt. Und deshalb ist dieser Gesetzentwurf kein guter Gesetzentwurf, meine Damen und Herren. Die sachliche Herausforderung des Wahlrechts liegt auf der Hand. Überhangmandate verzerren das Prinzip der Verhältniswahl. Der Ausgleich dieser Verzerrung führt zu zusätzlichen Mandaten. Und der Weg, wie man dieses Problem beseitigen kann, ist ebenso klar, nämlich wir müssen diese Ursache dafür bekämpfen, und die Zahl der Überhangmandate reduziert man, indem man angemessen die Zahl der Wahlkreise reduziert. Stattdessen fällt der Entwurf selbst hinter das zurück, was aus den Reihen der Union selbst vorgeschlagen war. Denn aus den Reihen der Union war immerhin eine Reduzierung auf 270 Wahlkreise vorgeschlagen. Und der Entwurf enthält jetzt nur eine Reduzierung auf 280. Das ist viel zu wenig in der Reduktion. Und deshalb ist dieser Gesetzentwurf kein guter Gesetzentwurf, meine Damen und Herren. Der Gesetzentwurf bekämpft nicht die Ursache für einen möglichen XXL-Bundestag. Stattdessen legalisiert er nachträglich sogar einen Teil der Verzerrung, indem er nämlich unausgeglichene Überhangmandate zulässt. Und die Koalition behauptet jetzt, das sei hinnehmbar. Das sei ja hinnehmbar, denn angeblich ginge es ja nur um 3 Überhangmandate in Summe. Das ist ja eine so kleine Zahl. Ich will Sie nur darauf aufmerksam machen, der Wortlaut des Normtextes, den Sie uns vorschlagen, ist völlig unklar in dieser Frage. In § 6 Absatz 5 soll künftig die Rede davon sein, dass, Zitat, auf der Landesliste bis zu 3 Überhangmandate ausgeglichen bleiben. Hier steht Landesliste in der Einzahl. Die SPD hat 16 Landeslisten. Sie haben 15 Landeslisten und die CSU. Der Wortlaut lässt völlig offen, soll es jetzt hier darum gehen, 3 mal 16 oder 15 Überhangmandate zulassen. Wer in einer solch zentralen Frage der politischen und verfassungsrechtlichen Bewertung einen so unklaren Wortlaut vorlegt, der hat schlampige Gesetzgebungsarbeit gemacht, meine Damen und Herren. Und deshalb ist das kein guter Gesetzentwurf. Die Liste der Mängel ließe sich beliebig fortsetzen. Wie es besser geht, haben FDP, Linke und Grüne mit ihrem Gesetzentwurf gezeigt. Das hat auch die Sachverständigenanhörung ergeben. Und Zeitdruck ist auch kein Gegenargument. Denn Sie haben den Zeitdruck selber bewusst herbeigeführt. Denn Sie haben hier bloß ein Feigenblatt vorgelegt. Und die Blöße, die dieses Feigenblatt verdecken soll, ist doch ganz klar. Erst hat die Koalition das Thema ignoriert, dann hat sie es verzögert und mit diesem Gesetzentwurf am Ende verstolpert. Herzlichen Dank, meine Damen.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Buschmann. Frau Kollegin Hasselmann, mir fehlt momentan die Kraft, die Wirkkraft des Mikrofons. Ich hoffe,
also ich bedanke mich jedenfalls, jetzt kommt es doch. Ich bedanke mich bei dem Kollegen Dr. Buschmann und rufe als nächsten Redner den Kollegen Friedrich Stretmanns, die Linke, auf.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf hat die Union und die Große Koalition mit einem Grundsatz gebrochen. Und eine Stilfrage ist das. Sie hat mit dem Grundsatz gebrochen, alle Parteien in die Änderung des Wahlrechts einzubinden. Das kritisieren wir als allererstes. Am Ende entscheidet der Koalitionsausschuss als Klüngelrunde über das Wahlrecht und wirft uns dieses quasi als unfertiges Produkt, Herr Buschmann hat es angesprochen, schlicht und einfach vor die Füße. Unglaublich. Dazu noch mit einer ganz klaren Zielsetzung, einer klaren Bevorzugung der Unionsparteien, die außerdem nicht in der Lage ist, mit diesem Entwurf überhaupt den Bundestag zu verkleinern. Und ich muss mich jetzt mal etwas einkriegen und etwas amüsieren. Es gibt wieder eine Kommission. Wir hatten gar keine Kommission. Doch, wir hatten eine bei Herrn Schäuble. Und da haben wir über ein Jahr zusammengesessen. Im Oktober 2019 haben Linke, Grüne, FDP einen Wahlrechtsentwurf sorgfältig ausgearbeitet und vorgelegt. Und darüber sind Sie nicht in der Lage, mit uns zu reden. Eine Unverschämtheit. Sie wollen in der Kommission nun auch das Wahlrecht ab 16 und die bessere Repräsentanz von Frauen im Parlament verbinden und behandeln. Eigenartig, gerade die Repräsentanz von Frauen war mir schon ein Anliegen vor 2,5 Jahren. Die Grünen hatten mich dankenswerterweise zumindest darin unterstützt. Wir haben eine Totalverweigerung festzustellen der CSU. Durch den Zeitablauf haben Sie es geschickt verstanden, den Zeitdruck auf die Parlamentarier so zu erhöhen, dass eine sorgfältige Behandlung eines wichtigen Themas mit einer breit angelegten Diskussion nicht möglich ist. Das ist eine Unverschämtheit. Außerdem sieht Ihr Entwurf vor, dass Stimmen für Parteien mit Überhangmandaten nun mehr wert sind als Stimmen für Parteien ohne Überhangmandate. Und das kann im Extremfall schon entscheidend sein. Die CSU profitiert nämlich von diesem Entwurf ganz entscheidend. Während nämlich alle anderen Parteien ihre Überhangmandate mit den Listen anderer Landesverbände verrechnen müssen, fällt diese Kompension für die CSU weg, da sie, welche Überraschung, nur in Bayern antritt. Die hat gar keine anderen Landeslisten. Das heißt, es ist ein Gesetz, das Ihnen nutzt, und darum haben Sie die ganze Zeit das Ganze verzögert. Zu einer solchen Ungleichbehandlung sagt das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil, das Sie selber dankenswerterweise in Ihrem Gesetzentwurf vorzitieren, lässt sich eine Ungleichbehandlung nicht durch besondere sachlich legitimierte Gründe rechtfertigen, so ist die Entscheidung für dieses System korrekturbedürftig. Danach gemessen darf die Stimme eines Altöttingers, anders als Sie es hier festschreiben wollen, nicht mehr wert sein als die Stimme einer Bielefelderin. Ein sachlich gerechtfertigter Grund ist das im Sinne der verfassungsgerichtlichen Entscheidung nicht. Und wenn Sie diesen Vorschlag so durchbringen wollen, dann müssen wir auch zwingend über die Geschäftsordnung des Bundestages nachdenken. Denn damit ist es nicht länger zu rechtfertigen, dass die CSU Vorteile daraus zieht, dass sie alleine in Bayern antritt, dort Stimmen erzielt und sich dann in eine Fraktionsgemeinschaft mit der CDU begibt, um daraus wiederum Vorteile zu ziehen. Darum, meine ich, sollten wir in der Tat uns mal die Geschäftsordnung des Bundestages anschauen. Sie von der CSU, Sie haben hier das wichtige Thema Wahlrecht sträflich vernachlässigt, schimpflich behandelt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank, Herr Kollege Stretmanns. Und nun spricht zu uns die Kollegin Britta Hasselmann, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen! Das, was Union und SPD hier beim Wahlrecht vorhaben, ist grottenschlecht und ungeeignet, den Bundestag wirklich zu verkleinern. Was die Koalition als Erfolg verkaufen will, meine Damen und Herren, ist ein Armutszeugnis. Der Vorschlag wird keine Dämpfungswirkung haben. Und das weiß jede und jeder, der sich mit dem Wahlrecht befasst und der einen Blick in diesen grottenschlechten Gesetzentwurf getan hat. Meine Damen und Herren, es zeigen all unsere Berechnungen auf der Grundlage aktueller Umfragen, auf der Grundlage des alten Bundestagsergebnisses. Wenn man den Gesetzentwurf überträgt darauf, dann ist wirklich klar, dass es keine Dämpfungswirkung geben wird. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wenn wir das Wahlrecht so lassen würden, wie es ist, sähe die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag so aus. Für die, die das nicht lesen können, 771 Sitze. Wenn wir dem Vorschlag der Koalition folgen würden, nach der Umfrage Infratest DIMAP vom 3. September, sähe der Bundestag so aus. Meine Damen und Herren, für diese
popeligen Sitze, ja, die man hier einspart im Vergleich zu dem, diese ganze Aktion und dann den Menschen öffentlich auch noch vormachen, man tut etwas in der Sache und man bringt hier eine Reform auf den Weg. Meine Damen und Herren, das ist nicht der Fall. Der Entwurf ist handwerklich schlecht gemacht. Einige Beispiele wurden schon genannt. Der Entwurf ist inhaltlich ungeeignet, den Bundestag zu verkleinern. Er dämpft nicht. Nichts als weiße Salbe ist es, meine Damen und Herren, weil man sich die Blöße nicht geben will öffentlich. Aber niemand wird daran vorbeisehen, dass das, was Sie hier machen, Sie sind einfach gescheitert an der Herausforderung, eine Wahlrechtsreform auf den Weg zu bringen. Sie sind daran kläglich gescheitert, und das weiß jede und jeder. Meine Damen und Herren, die Absenkung der Wahlkreise, die hier angesprochen wird, diese paar Wahlkreise von 299 auf 280, die kommt erst 2024. Zur nächsten Wahl passiert gar nichts in dieser Hinsicht, meine Damen und Herren. Das muss man einmal laut sagen. Das Zweite ist, es ist der absolute Bruch mit den Wahlgrundsätzen. Und ich frage mal die SPD, seid ihr eigentlich noch im Hier und Jetzt, dass ihr euch auf diesen Bruch der Wahlgrundsätze, den Nichtausgleich von Überhängen einlässt? Geht es euch so gut, dass ihr das mitmachen könnt? Verrückt, meine Damen und Herren. Und das Dritte und Letzte. Und dann verpackt man noch das, was man noch großartig an unserem Vorschlag und dem der Linken beklagt hat, dass wir eine Reformkommission zur Parität machen wollen für diese Legislatur. Was habt ihr uns dafür gescholten? Das verpackt man jetzt als SPD in eine Kommission bis 2023. Das heißt, das Thema Frauen im Bundestag wird vertagt. Und zwar bis 2023. Und der Gesetzentwurf enthält eine Absage an das Wahlalter 16. Also nichts als weiße Salbe und kläglich gescheitert an der Herausforderung Wahlrecht.
Vielen Dank, Frau Kollegin Hasselmann. Nächster Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Michael Friese.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! 3 Minuten Buschmanns, 3 Minuten Strädmanns, 3 Minuten Hasselmann, 333 bei Isos Keilerei. Mehr war da auch nicht. Sie haben nichts erfahren über das deutsche Wahlrecht, über seine Komplexität. Sie haben nur eines hören können, nämlich an der Erregungskurve, dass das, was die Koalition vorlegt, ganz richtig sein muss. Es ist vor allem deshalb richtig, weil es 2 Dinge tut. Es bewahrt, nicht weil man laut dagegen schreit, es bewahrt die Wahlrechtsgrundsätze, beginnend bei der Tatsache, dass es direkte Elemente und Verhältnis, also Listenelemente gibt. Das, was uns vorher mal die Opposition präsentiert hat, übrigens ohne ein Wort damit, auch bei anderen Fraktionen in diesem Hause zu verlieren. Wir hingegen haben es wenigstens versucht, jetzt auch über Jahre hier noch mal einen Konsens herzustellen. Das Bewahren der Grundsätze, das ist das Entscheidende. Und jeder muss wissen, wenn er eine namhafte Anzahl an Wahlkreisen, wie zum Beispiel 50, ohne jede Aussicht darauf, dass das den Bundestag verkleinern würde, einfach herausnimmt, dann bedeutet das, er vergeht sich an diesen Grundsätzen zulasten der Direktmandate zum Heilen eines Problems, das auf der Verhältniswahlrechtsseite entsteht. Genau das tun wir nicht mit einer maßvollen Reduzierung. Und wie wir das am Anfang der Reformkommission auch gesagt haben, soll dieses wesentliche Element tatsächlich erst für die nächste Wahl geltend. Wichtig ist aber, um den ungebremsten Aufwuchs dieses Parlaments zu verhindern, dass wir diesen wichtigen ersten Verteilungsschritt, der die regionale Verteilung der Mandate auf das Land, das Repräsentieren einzelner Regionen gewährleisten soll, dass der erhalten bleibt, so wie es das Bundesverfassungsgericht von uns verlangt, nicht so wie die Opposition es macht, ihn einfach zu streichen und damit einen Optionsschein auf die Zukunft auszustellen und zu glauben, es wird sich schon richten. Ja, natürlich wird sich schon richten, aber eben nur in der eigenen Bilanz. Es ist nämlich ein Entwurf der Opposition gewesen, der ausschließlich ihre Interessen berücksichtigt. Im Gegensatz zu dem Koalitionsvorschlag, den ich gerne noch mal zusammenfassen darf. Wir dämpfen in diesem ersten Verteilungsschritt. Das wird eine wesentliche Auswirkung haben. Die Überhangmandate, die das Verfassungsgericht eindeutig als nicht nur konform mit dem Wahlrecht, sondern auch als eine Auswirkung der Umsetzung des Wählerwillens ansieht. Und an dieser Stelle mal eine Antwort. Dass die Christlich-Soziale Union in Bayern antritt, zeigt eben genau, dass sie überhaupt keinen Effekt haben wird aus dieser Wahlrechtsreform. Dass die Dämpfung, dass die Überhangmandate werden bei der Christlich-Sozialen Union keinerlei Auswirkungen haben. Es ist ein Ziel, die Größe dieses Bundestages möglichst zu bewahren, zu vermindern, damit wir genau diese Ziele erhalten und erreichen, die wir haben. Funktionsfähigkeit und Arbeitsfähigkeit. Und am Ende des Tages bleibt es dabei. Gewinnen Sie Wahlkreise, dann wird sich diese Reform auch in der Opposition als eine der besten erweisen, die wir in der letzten Zeit auf den Weg gebracht haben. Vielen Dank.
So. Wir hören jetzt wieder zu. Nächste Rednerin ist die Kollegin Leni Breinmeier, SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. 280 Wahlkreise also ab der nächsten Wahl und eine Reformkommission. Wahlrecht, Wahlalter, Modernisierung der Parlamentsarbeit und ich glaube, das ist der größte Brocken, die gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern auf den Kandidatenlisten des Deutschen Bundestags. Ich glaube ja, dass wir die einzige Partei sind, der man nicht unterstellen kann, sie vertritt hier nur ihre eigenen Interessen. Und ich denke auch, dass man das auch nicht so marginalisieren sollte. 19 Wahlkreise weniger, das hieße für Baden-Württemberg, dass wenigstens 2 Wahlkreise weniger sind. Und Leute, es ist echt ein Flächenbundesland. Das macht richtig was mit einem. Also da bin ich auch gespannt, wie wir das hinkriegen werden. Wir haben 3 Jahre Zeit, das ist viel. Ich glaube, ich kann sagen, die Parlamentarierinnen, außer die, die ganz rechts sitzen, aber es sind ja nicht so viel, die sind sich ganz überwiegend im Ziel einig, mehr Frauen in die Parlamente. Und das war es dann aber auch schon. Bei den Männern findet man schon mehr echte, eingefleischte Paritätsgegner. Dabei wird völlig ausgeblendet, dass man selber auch durch eine Quotenregelung im Parlament sitzt. Die Aufteilung der Parlamentssitze nach Bevölkerung und der Proporz nach Bundesländern ist nichts anderes als eine Quote. Sie gilt im Bundestag, sie gilt nicht bei der Bundesregierung, sonst fände man dort weniger Regierungsmitglieder aus dem Saarland und mehr aus Baden-Württemberg. Warum die Quote jetzt so klaglos beim Bevölkerungsproporz akzeptiert wird, sich jedoch beim Geschlechterreport Pickeln entwickeln, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Ich glaube, wir haben hier ein echtes Demokratieproblem. In keinem einzigen Landesparlament und im Bundestag sind Frauen entsprechend ihres Bevölkerungsanteils vertreten. Im Bundestag gibt es zurzeit 486 Männer und 223 Frauen. Es gibt also exakt so viele Frauen hier wie Juristinnen und Juristen und Lehrerinnen und Lehrer zusammen. Was sagt uns das? Auf den ersten Blick nichts, aber es ist eine schöne Zahl. Sie führt uns aber geradewegs zum Stichwort Pluralität. Wir bilden doch hier nicht die Bevölkerung ab, die Jungen, die mit Migrationshintergrund, die mit Berufserfahrung außerhalb der Politik, Menschen mit Behinderung und so weiter beim Gruppenbild mit allen Schwarzen ist der Kollege Karamba Diaby regelmäßig alleine. So, und dazu noch den Gedanken, dass die Reformkommission erst einmal das Ziel beschreiben soll und den Weg dahin können dann die Rechtsgelehrten gehen. Und da muss ich sagen, wenn ich sehe, was die CDU-Landtagsfraktion in Thüringen heute zum Besten gegeben hat, nämlich, dass sie nun ausdrücklich in ihrer Landesverfassung festschreiben will, dass Wahllisten nicht quotiert werden dürfen, da muss ich sagen, habe ich ein bisschen Panik vor dieser Kommission und ich hoffe, wir kriegen es dann aber in der Mehrzahl dieses Hauses hin und am Ende ist es dann auch eine Frage von Wahlergebnissen. Der Deutsche Frauenrat mahnt uns, wir brauchen alle Argumente, mehr Frauen in die Parlamente. Schönen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Breimeyer. Letzter Redner zu dieser Debatte ist der Kollege Philipp Amthor, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Trotz der Lautstärke in der Debatte sollten wir doch mal sehen, uns alle eint doch das Ziel einer notwendigen Verkleinerung des Deutschen Bundestages. Und auch wenn Sie das kritisieren, genau dafür haben wir heute einen vernünftigen Vorschlag vorgelegt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt kann man kritisieren und sagen, da hat man zu lange drauf warten müssen. Aber ja, wir haben auch intensiv miteinander gerungen. Wir haben kontrovers diskutiert. Wir haben die Dinge abgewogen. Und jeder hat sich bewegt und hat auch nachgegeben, auch die Regierungskoalition. Aber ich will Ihnen sagen, viele Behauptungen, die Sie hier vorgetragen haben, sind so nicht richtig. Herr Glaser, wenn Sie sagen, wir hätten eben nicht deutlich gemacht, dass uns das eigene Hemd näher sei als der Rock des Allgemeinwohls, da müssen wir sagen, wir haben deutlich gemacht, dass wir zu Einschnitten bereit sind. Und genau das ist auch ein Zeichen dieser Reform, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Frau Hasselmann hat vorgetragen, wir würden die Größe des Bundestages nicht dämpfen. Das Gegenteil ist der Fall. Man hätte eine noch stärkere Dämpfung machen können. Aber wir werden mit diesem Vorschlag den Deutschen Bundestag verkleinern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Stretmans, wenn Sie dann sagen, wir seien nicht in der Lage gewesen, mit Ihnen über Ihre Vorschläge zu reden, dann ist auch das schlicht falsch. Wir haben hier ständig debattiert, wir fanden Ihren Vorschlag nur nicht überzeugend. Und das ist auch das gute Recht dieser Fraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch der Vorschlag, dann zu sagen, ja, eine Stimme aus Bielefeld sei jetzt nicht so viel wert wie eine Stimme aus Altötting. Ich sage Ihnen eins, eine Stimme aus Altötting ist genauso viel wert wie eine Stimme aus Bielefeld und sogar so viel wert wie eine aus Ueckermünde. Und genau dafür tragen wir hier Rechnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben ein faires und ein verfassungsrechtlich zulässiges Modell vorgelegt. Und man muss mal deutlich sagen, das ist Ihnen mit Ihren Vorschlägen nicht immer gelungen. Ihre Vorschläge waren entweder verfassungswidrig, so wie der Vorschlag der AfD, oder sie widersprachen diametral der föderalen Ordnung unseres Staates. Und ich will Ihnen sagen, unsere Fraktion stand und steht immer zu den Direktmandaten. Sie haben einen guten Sinn. Sie stehen für Basisdemokratie und Bürgernähe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, es ist ein zentraler Punkt, dass wir durchgesetzt haben, dass derjenige, der ein Direktmandat gewinnt, am Ende auch in den Deutschen Bundestag einzieht. Und ich kann sagen, wenn Sie behaupten, Gewinner dieser Reform seien CDU oder CSU gewesen, dann kann ich Ihnen sagen, das ist falsch. Gewinner dieser Reform ist die Basisdemokratie in der Bundesrepublik Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau dafür tragen wir Rechnung. Das sollten Sie nicht kleinreden. Und wir freuen uns, dass wir den Deutschen Bundestag verfassungskonform verkleinern. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Amthor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir nur einen Hinweis zum Nachdenken über das Wochenende. Ich glaube nicht, dass die Größe des Bundestages was mit dem Gemeinwohl zu tun hat. Denn wenn man das konsequent zu Ende denken würde, hätten wir ein Problem. Ich schließe damit die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 22.504 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 29b, 29